Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist der Kulturcafé zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war gute Werbung.
Heute befrage ich den CDU-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Nordalstertal, Christoph Ploss. Ahoi, Christoph.
Moin, Lars. Grüß dich.
Lieber Christoph, das Bundestagstandem Kruse-Kahrs war für Hamburg über Jahre sehr einträglich. Viele Millionen, häufig zum Entsetzen der anderen Länder, flossen in Hamburger Projekte, weil an der Stelle CDU und SPD nicht nur harmonierten, sondern gemeinsame Sache machten. Mit wem kannst du dir so ein parteiübergreifendes Duo oder Trio für Hamburg vorstellen in der Zukunft?
Also ich werde erstmal alles geben, den Kollegen Rüdiger Kruse zu unterstützen, dass er wieder in den Deutschen Bundestag kommt. Das wäre für unsere Stadt sehr, sehr wichtig. Und mit wem
aber
wir dann
musst du nicht selber erstmal deine Haut retten? Ich meine, du musst ja auch erstmal reinkommen, ne? Oder ist das
ja,
so?
Ja, natürlich. Aber ich sehe das eher auch immer als Teamsport an, so ein Wahlkampf. Wenn jeder nur an sich denkt oder auf sich schaut, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Also wir wollen uns alle gegenseitig unterstützen. Und ich als Landesvorsitzender werde natürlich auch vor allem den Rüdiger Kruse dann sehr stark unterstützen. Und in welcher Form er dann ein Duo oder auch ein Trio vielleicht bildet, wir wissen ja gar nicht, wie die Wahl ausgeht und mit wem, das entscheiden dann ja die Wählerinnen und Wähler. Wir wissen ja auch nicht, welche Koalition wir nach der Bundestagswahl haben. Erstmal wollen wir alles dafür tun, dass Rüdiger Kruse und möglichst auch viele andere von der Hamburger CDU in den Bundestag kommen.
So, das war jetzt die politische Antwort. Aber die Frage ging ja eigentlich eher dahin, wen findest du eigentlich so sympathisch von den anderen Parteien, dass du dir vorstellen kannst, mit denen auch mal so eine gemeinsame Sache zu machen? Weil das ist ja schon sehr nennenswert, was Kruse und Kahrs da so gerissen haben. Wenn auch die Methoden vielleicht manchmal nicht immer bei den anderen Ländern auf Wohlwollen stießen.
Ja, das muss man sagen. Ich habe auch mit dem Johannes Kahrs sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben ja auch einige Projekte in meinem Wahlkreis durchbringen können, wie zum Beispiel die Neugestaltung des Geländes für die evangelische Stiftung Alsterdorf. Und er fehlt da sicherlich auch der SPD, weil er da auch wichtige Bereiche abgedeckt hat. Ich finde spannend, dass die FDP sich jetzt neu aufgestellt hat. Die haben ja den Michael Kruse zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Wir hatten auch immer persönlich einen guten Draht. Und auch zu Ria Schröder habe ich ein gutes Verhältnis. Sie hat auch sehr spannende Ideen. Und ich finde das im Moment sehr interessant, was sich da bei der FDP tut. Und ansonsten gucken wir jetzt aber eher auf uns. Das ist, glaube ich, ein paar Wochen vor der Wahl auch immer das Entscheidende. Ist wie beim Sport. Wenn man immer nur guckt, was die anderen machen und man nicht auf sich selbst schaut, dann gewinnt man meistens nicht die Spiele.
Ganz bewusst, aber vielleicht auch erwartbar, fehlt eine Nennung aus den Reihen der Grünen. Es ist aber ja sehr wahrscheinlich, dass von denen jetzt doch einige in den Bundestag kommen werden. Gibt es da so gar niemanden, mit dem du dich anfreunden könntest?
Also die Grünen haben ja noch gar nicht ihre Aufstellung durchgeführt und ehrlicherweise, ich kenne viele von den Namen, die ich jetzt da vielleicht das erste oder zweite Mal gelesen habe, noch gar nicht. Man merkt auch, dass bei den Grünen ja jetzt schon sehr viele in der Bürgerschaft sind. Es sind viele Senatoren geworden, Staatsräte in den Behörden der Stadt. Und ich habe da schon gewisse Bedenken, ob die Grünen da überall auch eine Qualität aufstellen werden und da nominieren werden, die auch für die politische Bundesliga, nämlich den Bundestag, reichen wird. Und daher kann ich jetzt wirklich zu den Grünen wenig sagen. Also politisch sind die Kandidaten mir bisher nicht aufgefallen.
Aber du hast ja schon relativ kräftig auf die Trommel gehauen und tendierst eher nicht zu einer möglichen Koalition mit den Grünen. Gehört dieses Hauen und Stechen zur heutigen Politik dazu? Also wenn man sich so die letzten Tage auch Sendungen wie Lanz oder so anguckt oder auch die Nachrichten, dann haut Söder wieder gegen Laschet raus, Merz wiederum dann gegen Scholz und so weiter und so fort. Also das hat sicherlich früher auch gegeben, aber man hat das Gefühl, dass gerade bei der CDU-CSU nicht so viel Einheit ist, um das mal ganz fein auszudrücken.
Also erstmal finde ich, gehört sich immer ein Stil, dass man fair miteinander umgeht, sich nicht persönlich beleidigt, aber trotzdem auch direkt und hart in der Sache sein kann. Und ich habe zum Beispiel viele Punkte neulich auch mal hervorgehoben, darauf spielst du ja an, die aus meiner Sicht sehr gefährlich für die Gesellschaft sind und die von den Grünen kommen. Also teilweise die Verharmlosung von Linksextremismus, dass die ganze Klimaschutzproblematik vor allem über Verbote, Gängelungen angegangen wird und nicht, wie ich mir das wünsche, über Innovation und neue Technologien. Und gleichzeitig halte ich auch zum Beispiel eine Sprachpolizei, die die Grünen immer stärker auch vorantreibt und in Behörden einführen möchte, für völlig falsch, weil ich glaube, Sprache muss verbinden, Sprache muss zusammenführen. Und wenn auf einmal die Politik eine Art Kunstsprache anordnet, die viele gar nicht mehr verstehen, dann wird das dazu führen, dass es auch zu einer Entfremdung kommt zwischen Politik und vielen Menschen in der Stadt. Und daher sehe ich die Grünen in der Tat sehr kritisch. Man kann aber natürlich heutzutage auch eine Koalition nicht ausschließen und muss zumindest zwischen allen demokratischen Parteien auch sprechfähig sein.
Das mit den Verboten ist ja so ein alter Vorwurf an die Grünen. Nun bin ich ja Gründer vom N-Club und kriege natürlich sehr viel Sachen mit in diesem ganzen Nachhaltigkeitsbereich. Aber ich sage mal, die Hinwendung zur Solarenergie, Wind, Wasserkraft und so weiter war ja kein Verbot, sondern schon eine Innovation. Und das haben wir denen doch schon sehr zu verdanken. Vor allen Dingen natürlich aber auch durch die Demonstration von Fridays for Future. Wie siehst du die denn? Also natürlich arbeiten die mit, ich sag mal, vielleicht nicht mit Verboten, sondern Geboten auf Sachen zu verzichten. Also ich bin ja ein sehr großer Fleischesser beispielsweise. Selbst ich habe erkannt, dass ich nicht mehr 3 Mahlzeiten am Tag mit Fleisch verbringen sollte. Also so ein bisschen Verbot ist, glaube ich, gar nicht schlecht, weil diese Überkonsumierung aus den 80er, 90er, Nullerjahren ist ja auch nicht richtig, oder?
Nein, absolut. Also natürlich sollten wir alle auch auf eine nachhaltige Lebensweise achten. Ich habe zum Beispiel gar kein Auto. Ich fahre fast nur mit dem öffentlichen Nahverkehr, gehe zu Fuß, fahre mit dem Rad. Ich esse auch relativ wenig Fleisch. Da habe ich früher auch mehr Fleisch gegessen. Und das ist völlig richtig. Aber wenn du dir mal anschaust, wo gibt es eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik und wo erreicht man die Ziele? Dann meistens dort, wo wir auf soziale Marktwirtschaft, auf Technologien und Innovation setzen. Wir haben jetzt in Deutschland für das Jahr 2020 die CO2-Ziele erreicht. Das geht häufig in der ganzen Debatte auch unter. Und das haben wir vor allem durch Innovation und neue Technologien geschafft. Und dass wir dafür auch vor allem den Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen, dafür hast du mich sofort dabei. Denn ich habe in der CDU schon vor Jahren gesagt, dass wir das auch stärker auf unsere Agenda setzen müssen. Und bin froh, dass das jetzt auch in der CDU mehrheitsfähig ist und auch unser Regierungsprogramm prägen wird.
Weil du gehörst ja zur jungen Generation der CDU, gilt's auch bundesweit als Hoffnungsträger, als politisches Talent, wie auch immer. Wie geht man denn mit solchen Überschriften um? Und wie ist das dann, wenn dann so andere Hoffnungsträger wie Philipp Amthor dann doch sehr negativ auffallen durch Skandale rund um die Partei und Spenden und so weiter?
Ja, also natürlich freut man sich immer, wenn man was Schönes und was Positives über sich selbst liest, als wenn da irgendwelche schlechten Schlagzeilen stehen. Das ist völlig klar. Ich habe nur schon auch viele gesehen, die dann mal aufgestiegen sind und dann auch schnell wieder abgestürzt sind oder Probleme hatten. Und daher sollte man immer auch demütig bleiben und jetzt auch nicht abheben deswegen und gleichzeitig wirklich auch hart arbeiten. Also ich laufe jetzt nicht den ganzen Tag rum, wenn eine schöne Schlagzeile da stand und sage, super, heute warst du in der Zeitung und made my day und klasse und jetzt musst du nichts mehr machen. Da hat man ja wirklich auch schon bei anderen gesehen, wie schnell das gehen kann. Du hast ja eben Philipp Amthor auch genannt und das war wirklich teilweise auch brutal, in welcher Geschwindigkeit das dann bei ihm ja innerhalb von wenigen Tagen lief. Ich glaube, dass er da einen Fehler gemacht hat. Das hat er selber auch eingeräumt und daraus auch seine Schlussfolgerung gezogen. Aber wie dann auch die Gesellschaft teilweise über ihn hergefallen ist, das fand ich war auch schon sehr heftig. Und ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns mal in der Gesellschaft insgesamt auch überlegen, ob wir immer gleich bei allen Sachen so einen Vernichtungsfeldzug starten. Das sieht man jetzt ja auch bei der ganzen Debatte rund um Boris Palmer und auch bei anderen Personen. Das meine ich übrigens mit Blick auf den linken Rand, aber auch auf den natürlich vor allem rechten Rand. Und da müssen wir vielleicht auch mal gucken, ob wir da Maß und Mitte bei manchen Diskussionen waren.
Macht dich das im politischen Handeln und auch in Äußerungen vielleicht dann doch langsamer, weil du vielleicht doch immer noch mal drüber nachdenkst, was zu fordern und zu tun ist? Oder hast du da immer noch eine gewisse Sorglosigkeit, ob des jungen Alters?
Man lernt schon natürlich dazu und sieht ja auch gerade in Berlin, wie schnell das dann gehen kann. Ein falscher Halbsatz und dann wird daraus manchmal ein Skandal konstruiert oder irgendwas versucht hochzuziehen. Und daher muss man schon seine Worte auch sorgsam abwägen. Und auch seitdem ich Landesvorsitzender der Hamburger CDU bin, muss ich mir das vielleicht auch nochmal genauer überlegen als vor 7, 8 Jahren, als ich Bezirksabgeordneter in Hamburg-Nord war. Das ist auch völlig klar. Trotzdem muss man so einen Mittelweg finden, weil wenn man irgendwann nur noch versucht, aalglatt durchs Leben zu gehen und versucht, alles abzuschleifen und nirgendwo anzuecken, dann wäre das auch falsch. Und daher versuche ich schon auch immer eine direkte Ansprache zu wählen und auch, dass die Menschen wissen, was bekommen sie, wenn sie mich wählen und wofür stehe ich. Weil ich glaube, das ist in der Demokratie auch ganz wichtig, dass es da so eine Unterscheidbarkeit gibt und auch durchaus mal eine direkte Ansprache. Daher scheue ich mich auch nicht, weiter einige Debatten anzustoßen.
Als Kommunikationsberater fand ich ganz interessant die Personalie, die vor einigen Wochen bekannt gegeben wurde, dass du tatsächlich jemanden jetzt engagiert hast von deinem alten Arbeitgeber Bauer, einen Kommunikationsstrategieberater, wie auch immer wir ihn jetzt nennen wollen. Ist das tatsächlich eine Sache, die dir unter den Nägeln gebrannt hat, weil ihr möglicherweise auch als Hamburger CDU euch über Jahre ja echt sehr schwer getan habt, A, vernünftige Personalien irgendwie aufzustellen und B, diese dann auch richtig zu verkaufen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir als Hamburger CDU auch stärker in den Diskussionen der Stadtgesellschaft vorkommen wollen. Also kannst du mal ein bisschen anschaulich zeigen, was ist unser Ziel, wenn morgens eine Familie am Frühstückstisch diskutiert oder die Kinder werden gerade fertig gemacht für die Schule und der Vater geht zur Arbeit, die Mutter auch und man schmiert schnell noch eine Scheibe Brot, dann ist unser Ziel, dass da über Impulse von uns diskutiert wird. Also auch gerade in Vereinen, da dort, wo das Leben spielt. Und das hat in der Tat in den vergangenen Jahren zu wenig stattgefunden. Ich muss sagen, ich schätze den Markus Weinberg sehr. Der hat auch ein super Wahlprogramm bei der letzten Bürgerschaftswahl erarbeitet. Das hat bis heute aus meiner Sicht hohe Gültigkeit, aber es hat kaum einer drüber gesprochen. Und das ist immer schlecht, wenn man gewählt werden möchte, weil man braucht auch eine Relevanz und muss gut kommunizieren. Und dafür haben wir uns jetzt auch in der Landesgeschäftsstelle neu aufgestellt und verstärkt.
Der Anfang unseres Gesprächs begann damit, mit wem du dir gemeinsame Sache vorstellen kannst in Berlin. Für welche Sache willst du dich denn in Berlin vor allen Dingen für Hamburg einsetzen? Was wäre denn so ein Projekt, was dir vorschwebt, wo du sagst, da müssen wir noch mal ein paar Millionen locker machen?
Also ganz, ganz wichtig, und daran habe ich schon in dieser Legislaturperiode gearbeitet, wird der weitere Ausbau der ganzen Bahn- und Schieneninfrastruktur sein. Also wir brauchen neue Kapazitäten rund um den Hamburger Hauptbahnhof. Der platzt aus allen Nähten, gerade dann in der Zeit, wenn wir hoffentlich die Corona-Pandemie überwunden haben. Ganz, ganz wichtig ist für mich auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Deswegen habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass da auch noch mehr Bundesmittel für wichtige Hamburger Nahverkehrsprojekte fließen. Beispielsweise jetzt die S4, die diese Woche ja ihren Spatenstich erlebt hat oder auch die neuen U-Bahn-Linien, die geplant werden. Und auch eines meiner wichtigen Ziele ist es, wichtige Infrastrukturprojekte aus Berlin zu unterstützen, wie zum Beispiel die Hafenpassage oder auch die Köbrandquerung, weil wir all diese Projekte brauchen, damit die Unternehmen hier weiter gut wirtschaften können, damit es Arbeitsplätze auch in Zukunft gibt, aber auch damit wir die Klimaschutzziele erreichen können. Das gehört alles miteinander zusammen und das würde ich auch gerne in der nächsten Legislaturperiode weiter vorantreiben.
Lieber Christoph, wir sind schon am Ende. Vielen Dank für deine dezidierten Antworten, für das halbwegs lockere Gespräch, oder? War doch gar nicht so schlimm.
Absolut, absolut, Lars. Ich komme gerne wieder.
Sehr schön, das höre ich gerne. Also, ich wünsche dir eine schöne Woche und sage Ahoi.
Bis dann. Ahoi, bis dann. Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.